Wir haben einen weiten Weg vor uns. Ihr müsst auf mir reiten. Er kauerte sich nieder und die Kinder kletterten auf seinen warmen, goldenen Rücken. Susanne setzte sich nach vorn und hielt sich an seiner Mähne fest, und Lucy setzte sich dahinter und klammerte sich an Susanne. Dann erhob er sich mit einem mächtigen Schwung und schoss schneller als irgendein Pferd laufen könnte den Hang hinab und in den dichten Wald davon. Jener Ritt war vielleicht das Wunderbarste, was sie in Narnia erlebten. Seid ihr schon mal auf einem Pferd galoppiert? Erinnert euch daran, wie das war, und dann denkt euch das Geklapper der Hufe und das Rasseln des Zaumzeugs weg und stellt euch stattdessen den festen, lautlosen Tritt jener prächtigen Pranken vor. Dann denkt euch statt des schwarzen oder grauen oder braunen Pferderückens die weiche Rauheit des goldenen Fells und die im Wind flatternde Mähne. Und schließlich stellt euch vor, dass ihr ungefähr doppelt so schnell dahin fliegt wie das schnellste Rennpferd. Doch euer Reittier muss nicht gelenkt werden und es wird niemals müde. Unaufhaltsam stürmt es dahin, immer weiter. Nie strauchelt es, nie zaudert es. Mit vollkommener Sicherheit fädelt es seinen Weg zwischen Baumstämmen hindurch, springt über Büsche und Sträucher und über die schmaleren Bäche, watet durch die breiteren, schwimmt durch die breitesten. Und ihr reitet nicht auf einem Weg oder in einem Park, nicht einmal über die Hügel, sondern quer durch Narnia im Frühling, durch prächtige Buchenalleen und über sonnige Eichenlichtungen, durch wilde Obstgärten voller schneeweißer Kirschbäume, vorbei an rauschenden Wasserfällen, moosbedeckten Felsen und gähnenden Höhlenöffnungen. Dann windige, vom Ginster leuchtende Hänge hinauf und über heidebewachsene Bergschultern und schwindelerregende Grate und dann wieder hinab, hinab, hinab in die wilden Täler und hinaus auf weite Flächen voll blauer Blumen. Es war fast Mittag, als sie über einen steilen Hang auf ein Schloss hinabblickten. Von ihrem Standort aus kam es ihnen wie ein Spielzeugschlösschen vor, das nur aus spitzen Türmen zu bestehen schien. Doch der Löwe stürmte in solchem Tempo den Hang hinab, dass es mit jedem Atemzug größer würde. Und bevor sie sich auch nur fragen konnten, was es war, waren sie schon auf gleicher Höhe. Nun sah es überhaupt nicht mehr wie ein Spielzeug aus, sondern ragte drohend vor ihnen auf. Kein Gesicht war über den Zinnen zu sehen, und die Tore waren fest verschlossen. Doch Aslan jagte mit unverminderter Geschwindigkeit pfeilgerade darauf zu. »Das Haus der Hexe«, rief er, »haltet euch fest, Kinder!« Im nächsten Moment schien die ganze Welt einen Purzelbaum zu schlagen, und die Kinder hatten das Gefühl, als ob sie ihr Inneres hinter sich zurückgelassen hätten, denn der Löwe hatte Anlauf zu einem gewaltigen Satz genommen, höher und weiter als alle, die er bisher gemacht hatte, und war geradewegs über die Schlossmauer hinweggesprungen. Oder geflogen, besser gesagt. Atemlos, aber unversehrt glitten die beiden Mädchen inmitten eines großen, gepflasterten Hofes voller Statuen von seinem Rücken. »Was für ein seltsamer Ort«, rief Lucy. »Das sind ja lauter Tiere aus Stein und auch Leute. Es sieht aus wie ein Museum.« machte Susanne. »Aslan hat etwas vor.« So war es in der Tat. Er war auf den steinernen Löwen zugesprungen und hatte ihn angehaucht. Dann, ohne auch nur einen Moment abzuwarten, wirbelte er herum, fast wie eine Katze, die einen eigenen Schwanz jagt, und hauchte auch den steinernen Zwerg an, der, wie ihr euch erinnert, einen oder zwei Schritte entfernt mit dem Rücken zum Löwen stand. Als nächstes sprang er zu einer hochgewachsenen Steintryade, die hinter dem Berg stand, wandte sich rasch zur Seite, um sich ein steinernes Kaninchen zu seiner Rechten vorzunehmen, und stürmte weiter zu zwei Zentauren. Doch in diesem Moment sagte Lucy: »Susanne, schau, der Löwe!« Sicher habt ihr schon einmal beobachtet, wie jemand ein brennendes Streichholz an ein Stück Zeitungspapier hielt, um einen Kamin anzuzünden. Im ersten Augenblick scheint sich gar nichts zu tun, aber dann siehst du, wie eine winzige Flamme an der Kante des Zeitungspapiers entlang kriecht. So ähnlich war es jetzt. Im ersten Moment, nachdem Aslan ihn angehaucht hatte, sah der steinerne Löwe noch genauso aus wie vorher. Dann lief ein hauchdünner, goldener Streifen seinem weißen Marmorrücken entlang, wurde breiter, Gleich darauf schien die Farbe um ihn herum zu züngeln, wie eine Flamme um ein Stück Papier herumzüngelt. Und danach, als sein Hinterteil noch eindeutig aus Stein bestand, schüttelte der Löwe seine Mähne und all die schweren steinernen Falten lösten sich und wurden zu lebendigem Haar. Schließlich riss er sein großes, rotes Maul auf, warm und lebendig, und gähnte ausgiebig. Inzwischen waren auch seine Hinterbeine wieder zum Leben erwacht. Er hob eins davon, um sich zu kratzen. Im nächsten Augenblick erspähte er Aslan, sprang hinter ihm her, tanzte winselnd vor Freude um ihn herum und hüpfte hoch, um ihm das Gesicht zu lecken. Natürlich folgten die Kinder dem Löwen mit ihren Blicken, aber was sie dabei sahen, war so wunderbar, dass sie ihn bald völlig vergaßen. Überall erwachten die Statuen zum Leben. Der Hof sah nun nicht mehr wie ein Museum aus, eher wie ein Zoo. Die Geschöpfe rannten hinter Aslan her und tanzten um ihn herum, bis er in dem Gedränge fast nicht mehr zum Sehen war. Statt all des toten Waisengesteins war der Hof nun ein Wirbelwind von Farben. Die braun glänzenden Flanken der Zentauren, die tiefblauen Hörner der Einhörner, das farbenfroh schimmernde Gefieder der Vögel, das Rotbraun der Füchse, Hunde und Satyren, die gelben Stiefel und feuerroten Mützen der Zwergen, die Birkenmädchen in Silber, die Buchenmädchen in frischem, durchscheinendem Grün, die Lerchenmädchen in einem so hellen Grün, dass es schon fast gelb war. Und aus der Totenstille war fröhliches Brüllen, Schmettern, Kläffen, Bellen, Quietschen, Gurren, Wiehern, Stampfen, Rufen, Hurrageschrei, Gesang und Gelächter geworden, das den ganzen Innenhof erfüllte. »Oh«, rief Susanne plötzlich mit veränderter Stimme, »schau, ich weiß nicht, ich meine, ob das wohl gut geht?« Lucy schaute hin und sah, dass Aslan gerade die Füße des Steinriesen angehaucht hatte. »Keine Sorge«, rief Aslan ausgelassen, »wenn die Füße erst wieder in Ordnung sind, kommt der Rest schon nach.« »So habe ich das eigentlich nicht gemeint«, flüsterte Susanne Lucy zu. Aber jetzt war es zu spät, noch etwas daran zu ändern, selbst wenn Aslan ihr zugehört hätte. Die Verwandlung kroch bereits die Beine des Riesen empor. Er bewegte schon die Füße. Im nächsten Moment nahm er seine Keule von der Schulter, rieb sich die Augen und sagte: Potz Blitz, muss wohl geschlafen haben, nanu! Wo ist denn diese verflixte kleine Hexe geblieben, die da auf dem Boden herumlief? Irgendwo da unten an meinen Füßen war sie doch eben noch. Doch als die anderen ihm laut zu ihm hinaufbrüllend erklärt hatten, was wirklich geschehen war, und nachdem der Riese dann die Hand ans Ohr gelegt hatte und sie gebeten hatte, alles noch einmal zu wiederholen, so daß er es endlich verstand, da verbeugte er sich tief, bis sein Kopf nicht mehr höher über ihnen war als ein Heuhaufen, zog unentwegt die Mütze vor Aslan und strahlte dabei über das ganze ehrliche, hässliche Gesicht. »Und nun hinein ins Haus«, sagte Aslan, »los, Bewegung! Sucht oben und unten und der Kammer! Schaut, auch in den letzten Winkeln, man kann nie wissen, wo noch bedauernswerte Gefangene versteckt sind!« Alles stürmte ins Innere des Schlosses, und etliche Minuten lang hallte das ganze, finstere, grauenhafte, modrige, alte Schloss vom Öffnen der Fenster und von einer Vielzahl von Stimmen wider, die alle durcheinander riefen: »Vergesst nicht die Kerker! Hilf uns mal mit dieser Tür! Hier ist doch eine kleine Wendeltreppe! Oh, sieh mal, hier ist ein armes Känguru! Ruf Aslan, puh, was für ein Gestank! Pass auf die Falltür auf! Hier oben, auf dem Treppenabsatz, stehen noch eine ganze Menge!« Doch das Beste war, als Lucy nach oben stürmte und rief: »Aslan, Aslan, ich hab Hartumnus gefunden! Oh, bitte, komm schnell!« Einen Augenblick später hielten sich Lucy und der kleine Faut an den Händen und tanzten vor Freude im Kreis herum. Dem kleinen Kerl schien seine Zeit als Statue nicht weiter geschadet zu haben. Und natürlich brannte er darauf, alles zu hören, was sie ihm zu erzählen hatte. Doch schließlich war die Festung der Hexe bis in den letzten Winkel durchsucht. Das ganze Schloss stand leer, alle Türen und Fenster waren weit offen und die milde Frühlingsluft durchflutete all die finsteren, fauligen Räume, die sie so dringend brauchten. Die ganze Schar der befreiten Geschöpfe strömte wieder hinaus auf den Hof. Ich glaube, es war Tumnus, der in diesem Moment als erstes sagte: Aber wie sollen wir denn hier wieder rauskommen? Aslan war ja mit einem Sprung über die Mauer hineingelangt und die Tore waren immer noch verriegelt. Das kriegen wir schon hin, sagte Aslan. Er bäumte sich auf die Hinterbäume auf und brüllte hinauf zu dem Riesen. Hallo, du da oben, wie heißt du? Ich bin der Riese Rummelbuffin, zu Diensten, euer Gnaden, erwiderte der Riese und zog abermals die Mütze. Wohl an, Riese im Rummelbuffin, sagte Aslan, hättest du die Güte, uns hier hinauszulassen? Aber gewiss, euer Gnaden, ist mir ein Vergnügen, sagte der Riese Rummelbuffin. Dann tretet mal bitte vom Tor zurück, ihr kleinen Leute. Dann schritt er selbst auf das Tor zu und rums, rums, rums machte seine riesige Keule. Beim ersten Schlag ächzten die Tore. Beim zweiten knackten sie, beim dritten erzitterten sie. Dann schlug er auf die Türme zu beiden Seiten der Tore ein und nach ein paar Minuten ohrenbetäubenden Krachens und Polterns brachen beide Türme und ein gutes Stück der Mauer auf beiden Seiten zu einem Haufen trostloser Türme zusammen. Als die Staubwolke sich verzogen hatte, war es höchst seltsam, in diesem trockenen, düsteren, steinigen Innenhof zu stehen und durch die Lücke das Gras und die sich wiegenden Bäume und die funkelnden Bäche des Waldes zu sehen und dahinter die blauen Berge und noch weiter dahinter den Himmel. Da kommt man ja richtig ins Schwitzen, sagte der Riese und schnaufte wie eine gewaltige Lokomotive. Puh, das kommt davon, wenn man nicht in Form ist. Obwohl eine von euch jungen Damen so etwas wie ein Taschentuch bei sich hätte? Aber sicher, sagte Lucy, stellte sich auf die Zehenspitzen und hielt ihr Taschentuch empor, so hoch sie konnte. Dankeschön, mein Fräulein, sagte der Riese Rummelbuffin und beugte sich herab. Im nächsten Moment bekam Lucy einen ziemlichen Schrecken, denn sie würde von dem Riesen zwischen Daumen und Zeigefinger in die Luft gehoben. Doch als er sie vor seinem Gesicht hatte, fuhr er zusammen, setzte sie sanft wieder auf den Boden und murmelte: Potzblitz, hab ich doch stattdessen das kleine Mädchen erwischt. Bitte vielmals um Verzeihung, mein Freund, Fräulein, ich dachte, du wärst das Taschentuch. Aber nein, rief Lucy, hier ist es. Diesmal schaffte er es, das Taschentuch zu ergreifen, aber es war für ihn nur ungefähr so groß wie für euch eine kleine Tablette. Und als Lucy sah, wie er damit feierlich über sein Gesicht fuhr, sagte sie: Ich fürchte, es nützt Ihnen nicht viel, Herr Rummelbuffin. Keineswegs, keineswegs, entgegnete der Riese höflich. Ich habe noch nie ein so hübsches Taschentuch gesehen, so fein, so elegant, so. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. So ein netter Riese, sagte Lucy zu Herrn Tumnus. Oh ja, erwiderte der Faun, das waren die Buffins schon immer. Sie sind eine der angesehensten Riesenfamilien in Narnia. Vielleicht nicht besonders klug, einem klugen Riesen bin ich überhaupt noch nie begegnet. Aber es ist eine sehr alte Familie mit Traditionen, weißt du? Wäre er einer von der anderen Sorte gewesen, so hätte sie ihn wohl nie in Stein verwandelt. In diesem Moment schlug Aslan die Pranken zusammen und bat um Ruhe. Unser Tagwerk ist noch nicht getan, sagte er. Und wenn die Hexe endgültig besiegt sein sollen, bevor wir uns schlafen legen, dann müssen wir sofort die Schlacht finden. Und uns hineinstürzen, fügte der größte der Zentauren hinzu. Gewiss, erwiderte Aslan. Also los, wer nicht Schritten halten kann, also Kinder, Zwerge und kleine Tiere, muss von den anderen, die es können, auf dem Rücken getragen werden, also von den Löwen, Zentauren, Einhörnern, Pferden, Riesen und Adlern. Diejenigen, die gute Nasen haben, laufen mit uns Löwen voraus, um die Schlacht aufzuspüren. Bewegt euch und reiht euch ein. Und das taten sie mit viel Jubel und Trubel. Am meisten freute sich der andere Löwe, der dauernd hin und her rannte und so tat, als wäre er furchtbar beschäftigt, obwohl er eigentlich nur jeden, dem er traf, sorgen wollte. Hast du gehört, was er gesagt hat? Mit uns Löwen. Damit meint er sich und mich, mit uns Löwen. Ach, das mag ich so sehr an Aslan, keine Überheblichkeit. Mit uns Löwen. Damit meint er sich und mich. So redete er, zumindest so lange, bis Aslan ihm drei Zwerge, eine Dryade, zwei Kaninchen und einen Igel auf den Rücken gesetzt hatte. Das brachte ihn wieder einigermaßen auf den Boden zurück. Als alle bereit waren, ein großer Schäferhund war Aslan die größte Hilfe dabei, sie alle in die richtige Reihenfolge zu bringen, brachen sie auf. und schritten durch die Lücken in der Schlossmauer. Anfangs schnüffelten die Löwen und Hunde in allen Richtungen herum. Doch dann nahm plötzlich ein großer Jagdhund die Fährte auf und bellte. Danach verloren sie keine Zeit mehr. Bald stürmten alle Hunde und Löwen und Wölfe und die anderen Jäger unter den Tieren in vollem Lauf dahin, die Nase am Boden. Und der Rest des Zuges, der sich über eine halbe Meile ausdehnte, folgte so gut es ging. Es hörte sich an wie eine Fuchsjagd, nur noch besser, denn hin und wieder mischte sich unter die Musik der Hunde das Brüllen des zweiten Löwen, manchmal auch das viel tiefere und schrecklichere Brüllen Aslans selbst. Immer schneller jagten sie dahin, während die Fährte immer frischer und deutlicher wurde. Und dann, gerade als sie die letzte Biegung in einem langen, gewundenen Tal erreichten, hörte Lucy neben all diesen Geräuschen ein weiteres, ein völlig anders geartetes Geräusch, das ein merkwürdiges Gefühl in ihr auslöste. Es waren Rufe und gellende Schreie und das Klirren von Metall auf Metall. Dann waren sie aus dem schmalen Tal heraus und sogleich erkannte sie die Ursache. Dort stand Peter und Edmund und der ganze Rest der Armee Aslans und kämpften verzweifelnd gegen jene Rotte grauenhafter Kreaturen, die sie letzte Nacht gesehen hatten. Nun wirkten sie jetzt bei Tageslicht noch seltsamer, böser und missgestalteter. Außerdem schien es erheblich mehr geworden zu sein. Peters Armee nahm sich dagegen erschreckend klein aus. Überall auf dem Schlachtfeld standen Statuen herum. Offenbar hatte die Kexe Gebrauch von ihrem Zauberstab gemacht. Jetzt schien sie ihn aber nicht mehr zu benutzen. Sie kämpfte mit ihrem steinernen Dolch. Es war Peter, gegen den sie kämpfte. Beiden fochten so heftig miteinander, dass Lucy kaum ausmachen konnte, was vor sich ging. Sie erkannte nur, wie sich der steinerne Dolch und Peters Schwert so blitzschnell bewegten, dass es aussah, als wären es drei Dolche und drei Schwerter. Diese beiden standen im Mittelpunkt der Schlacht. Von ihnen aus erstreckte sich die Linie in beide Richtungen. Wohin sie auch schaute, überall gingen grauenhafte Dinge vor sich. »Herunter von meinem Rücken, Kinder!« rief Aslan. Beide sprangen ab. Sogleich stürzte sich das mächtige Tier mit einem Brüllen, das ganz Narnia von der Straßenlaterne im Westen bis zum Ufer des Meeres im Osten erbeben ließ, auf die weiße Hexe. Lucy sah für einen Augenblick ihr Gesicht voller Entsetzen und Erstaunen. Dann hatte sich der Löwe und die Hexe ineinander verkeilt und herumgewälzt, aber die Hexe lag unten. Und im selben Moment stürmten alle kriegstauglichen Geschöpfe, die Aslan vom Haus der Hexe hergeführt hatte, auf die feindlichen Linien los. Die Hunde mit ihren Zähnen, der Riese mit seiner Keule, die Einhörner mit ihren Hörnern, die Zentauren mit Schwertern und Hufen. Peters erschöpfte Armee brach in Jubel aus. Die Neuankömmlinge erhoben ein großes Kriegsgeschrei und die Feinde kreischten und jammerten, bis der ganze Wald von dem Getöse dieses Ansturms widerhallte. Wenige Minuten nach ihrem Eintreffen war die Schlacht vorbei. Die meisten Feinde waren beim ersten Ansturms Aslans und seiner Gefährten getötet worden. Und als die Überlebenden sahen, dass die Hexe tot war, ergaben sie sich wieder oder ergriffen die Flucht. Das nächste, was Lucy mitbekam, war, wie Peter und Aslan sich die Hände schüttelten. Es war ein merkwürdiges Gefühl für sie, Peter jetzt wiederzusehen. Er sah verändert aus. Sein Gesicht war blass und ernst und er wirkte viel älter. Es war alles Edmunds Verdienst, Aslan, sagte Peter. Wir wären geschlagen worden, wenn er nicht gewesen wäre. Die Hexe verwandelte unsere Truppen in Stein. Aber ihn konnte nichts aufhalten. Er kämpfte sich durch drei Oger zu ihr durch, als sie gerade einen deiner Leoparden in Stein verwandelte. Als er bei ihr war, war er so geistesgegenwärtig, mit seinem Schwert auf ihren Zauberstab einzuschlagen, statt sie direkt anzugreifen und damit doch nichts zu erreichen, außer selbst in Stein verwandelt zu werden. Das war der Fehler, den die anderen alle gemacht hätten. Nachdem ihr Zauberstab zerbrochen war, hatten wir immerhin eine gewisse Chance. Hätten wir nur nicht schon so viele Leute verloren gehabt. Er ist sehr schwer verwundet worden. Wir müssen zu ihm und nach ihm sehen. Sie fanden Edmund in der Oberhand von Frau Bieber, ein Stück hinter der Kampflinie. Er war blutüberströmt. Sein Mund stand offen und sein Gesicht hatte eine üble grüne Farbe. Rasch, Lucy, sagte Aslan. In diesem Moment dachte Lucy beinahe zum ersten Mal wieder an das kostbare Elixier, das sie als Weihnachtsgeschenk bekommen hatte. Ihre Hände zitterten so stark, dass sie kaum den Verschluss aufbekam. Doch schließlich schaffte sie es und ließ ein paar Tropfen in den Mund ihres Bruders fallen. Es gibt noch andere Verwundete, erinnerte Aslan sie, als sie gespannt in Edmunds bleiches Gesicht starrte und abwartete, ob das Elixier eine Wirkung haben würde. Ja, ich weiß, sagte Lucy ärgerlich. Einen Moment! Evas Tochter, erwiderte Aslan mit ernster Stimme, es gibt noch andere, die an der Schwelle des Todes stehen, müssen noch mehr Leute für Edmund sterben. Verzeih, Aslan, sagte Lucy, stand auf und ging mit ihm. Und während der nächsten halben Stunde hatte sie alle Hände voll zu tun. Sie kümmerte sich um die Verwundeten, während er diejenigen wieder zum Leben erweckte, die in Stein verwandelt worden waren. Als sie endlich Zeit fand, nach Edmund zu schauen, war er schon wieder auf den Beinen und nicht mehr von seinen Wunden geheilt, sondern sah so gut aus wie schon seit Ewigkeiten nicht mehr. Eigentlich seit seinem ersten Halbjahr auf jener grauenhaften Schule, wo er angefangen hatte, sich sehr zu seinem Nachteil zu verändern. Er war wieder er selbst, wie sie ihn von früher her kannte, und konnte einem wieder ins Gesicht schauen. Und Aslan schlug ihn gleich hier auf dem Schlachtfeld zum Ritter. Weiß er eigentlich, flüsterte Lucy Susanne zu, was Aslan für ihn getan hat? Hat er eine Ahnung, wie die Abmachung mit der Hexe aussah? Psst, nein, natürlich nicht, erwiderte Susanne. Sollte er das nicht erfahren? Überlegte Lucy. Oh nein, auf keinen Fall, entgegnete Susanne. Das wäre zu schrecklich für ihn. Überleg doch mal, wie du dich an seiner Stelle fühlen würdest. Trotzdem, ich finde, er sollte Bescheid wissen, beharrte Lucy. Doch in diesem Moment wurden sie unterbrochen. In dieser Nacht schliefen sie da, wo sie gerade waren. Wie Aslan für sie alle etwas zu essen beschaffte, weiß ich nicht, aber irgendwie kam es, dass sie sich gegen 8 Uhr alle zu einem üppigen Abendessen im Gras niederließen. Am nächsten Tag setzten sie sich am Ufer des großen Flusses entlang, ostwärts in Bewegung. Und schon am Tag darauf, etwa zur Teezeit, hatten sie die Mündung erreicht, das Schloss Caer Pavel. Auf seinem kleinen Hügel ragte hoch über ihnen. Vor ihnen lag der Strand, übersät mit Steinen und kleinen Salzwasserlachen und Seetang. Es roch nach Meer und endlos blaugrüne Wellen brachen sich unablässig am Ufer. Oh, und der Ruf der Möwen. Habt ihr ihn je gehört? Wisst ihr noch? Am Abend nach dem Tee begaben sich die 4 Kinder wieder hinunter zum Strand, zogen die Schuhe und Strümpfe aus, um den Sand zwischen den Zehen zu spüren. Doch am nächsten Tag ging es ernster zu. Denn an diesem Tag würden sie im großen Saal von Caer Paravel, jenem prächtigen Saal mit seiner Decke aus Elfenbein, im Beisein all ihrer Freunde und unter Fanfarenschall von Aslan feierlich gekrönt und zu den 4 Thronen geführt. Während die Menge in ohrenbetäubende Hochrufe ausbrach: Lang lebe König Peter! Lang lebe König Susanne! Lang lebe König Edmund! Lang lebe Königin Lucy! Wer einmal König oder Königin von Narnia ist, bleibt für immer König oder Königin. Tragt es mit Würde, Adams Söhne, tragt es mit Würde, Evas Töchter, sagte Aslan. Und durch das weit geöffnete Ostportal drangen die Stimmen der Meermänner und Meerjungfrauen herein, die nahe ans Ufer geschwommen kamen und zu Ehren ihrer neuen Könige und Königinnen sangen. So ließen sich die Kinder auf ihren Thron nieder und nahmen ihre Zepter in Empfang, und sie teilten Belohnungen und Ehrungen an all ihre Freunde aus, an Tumnus, den Faun, an die Biber und den Riesen Mummelbuffin, an die Leoparden und die braven Zentauren und an den Löwen. Am Abend wurde in Caer Paravel ein prächtiges Festmahl mit fröhlichem Prunk und Tanz gefeiert. Das Gold glänzte und der Wein strömte. Und wie als Antwort auf die Musik im Schloss nur fremdartiger, süßer und aufwühlender erklang draußen die Musik der Meermenschen. Doch inmitten all des Jubels zog sich Aslan ganz leise zurück und verschwand. Als die Könige und Königinnen bemerkten, dass er nicht mehr da war, sagten sie nichts darüber. Denn Herr Biber hatte sie schon gewarnt. Er kommt und geht, hatte er gesagt. An einem Tag werdet ihr ihn sehen, an einem anderen nicht. Er lässt sich nicht gern festbinden. Und natürlich gibt es noch andere Länder, um die er sich kümmern muss. Keine Sorge. Er wird sich oft sehen lassen, aber ihr dürft ihn nicht dringen. Wisst ihr, er ist wild, nicht so wie ein zahmer Löwe. Wie ihr seht, ist diese Geschichte nur beinahe, aber noch nicht ganz zu Ende. Diese zwei Könige und zwei Königinnen regierten Narnia gut und ihre Herrschaft war lang und glücklich. Anfangs verbrachten sie viel Zeit damit, die Überreste der Armee der weißen Hexe aufzuspüren und zu vernichten. Und tatsächlich hörte man noch lange von bösen Wesen, die in wilderen Gegenden des Waldes lauerte. Hier ein Spuk, dort ein Mord. Diesen Monat wurde ein Werwolf gesehen, im nächsten erzählte er ein Gerücht von einem Warzenweib. Am Ende jedoch war die ganze üble Brut ausgemerzt. Und sie erließen gute Gesetze und bewahrten den Frieden. Sie behüteten gute Bäume davor, unnötig gefällt zu werden, und befreiten die jungen Zwerge und Saturn von der Schulpflicht. Allgemein legten sie Leute, die sich überall einmischten und ihre Nase in alles hineinsteckten, das Handwerk und stärkten den gewöhnlichen Leuten, die nur leben und leben lassen wollten, den Rücken. Außerdem vertrieben sie die wilden Riesen aus dem Norden, als diese über die Grenze in Narnia einfielen. Sie schlossen Freundschaften und Bündnisse mit Ländern jenseits des Meeres, statteten ihnen Staatsbesuche ab und empfingen Staatsbesuche von ihnen. Im Lauf der Jahre wuchsen sie heran und veränderten sich. Peter wurde ein großer, breitschultriger Mann und ein mächtiger Krieger. Er wurde König Peter der Prächtige genannt. Aus Susanne wurde eine hochgewachsene, anmutige Frau mit schwarzem Haar, das ihr fast bis zu den Füßen reichte. Und die Könige der Länder jenseits des Meeres begannen Botschafter zu entsenden, die in ihrem Namen um ihre Hand anhielten. Sie wurde Susanne, die Sanftmütige, genannt. Edmund war ein ernster und stillerer Mann als Peter, ein weiser Ratgeber von großem Urteilsvermögen. Ihm gab man den Namen Edmund der Gerechte. Lucy jedoch behielt immer ihre Fröhlichkeit und ihr goldenes Haar. Alle Prinzen jener Gegend wollten sie zu ihrer Königin machen und ihr eigenes Volk nannte sie Königin Lucy die Tapfere. So lebten sie voller Freude und wenn sie sich je an ihr Leben in dieser Welt erinnerten, dann nur so, wie man sich an einen Traum erinnert. Und eines Tages begab es sich, dass Tumnus den Fluss herabkam und ihnen die Nachricht brachte, dass der weiße Hirsch wieder in seiner Gegend des Waldes aufgetaucht sei. Der weiße Hirsch, der demjenigen, der ihn fing, Wünsche erfüllte. So ritten die beiden Könige und die beiden Königinnen mit den wichtigsten Hofleuten, mit Hörnern und mit Hunden zur Jagd in die westlichen Wälder, um dem weißen Hirsch zu folgen. Und sie waren noch nicht lange auf der Jagd, da erblickten sie ihn.